Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße wieder alle Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Und heute freue ich mich, den guten Connor in Ippenbüren begrüßen zu dürfen. Moin, moin, Connor. Schöne Grüße nach Ippenbüren.
Moin, moin, Manuel. Schöne Grüße nach Hörstel.
Ja, schön, dass du es wieder geschafft hast. Liebe Zuhörenden, wir sind heute etwas früher dran mit der Aufnahme, da es zeitlich sonst leider nicht gepasst hätte. Es gab so ein paar Differenzen zwischen den ganzen Freunden fürs Extraleben. Zeitliche Differenzen natürlich nur, nicht freundschaftliche oder inhaltliche. Sonst wären wir ja auch nicht mehr Freunde fürs Extraleben, sondern Feinde fürs Extraleben. Ja, deshalb nehmen wir heute schon an einem Donnerstag auf und nicht wie sonst üblich am Wochenende. Das heißt, in der Zeit von der Aufnahme bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, in der Nacht von Montag auf Dienstag laden wir die Episoden ja immer hoch. Kann durchaus noch einiges passiert sein, da sprechen wir dann in der folgenden Woche drüber. Aber ich kann euch beruhigen, wir haben trotzdem noch ein paar Sachen, über die wir auch sprechen. Und zwar geht es heute wieder um Neuigkeiten bezüglich Embracer und Lars Wingefors. Wir werden ein bisschen über ein totgeglaubtes oder lange schon totes Publishing-Label sprechen, das mir mit bestimmten Videospielserien durchaus am Herz gelegen hat früher und wo jetzt Atari seine, ihre Finger drin hat. Dann geht es um die Frage, wo könnten wir Silksong vielleicht als nächstes sehen? In der vergangenen Woche bei der Nindies Direct waren sie ja nicht dabei. Vielleicht gibt es ja eine neue Möglichkeit, die dieses Jahr noch zu sehen, falls das Spiel überhaupt noch existiert. Wir werden über den Deutschen Computerspielpreis sprechen. Wir werden kurz darüber sprechen, dass Capcom mit Verkaufszahlen relativ gut zufrieden ist, wie IGN das E3-Loch dieses Jahr füllen möchte. Und dann gibt es noch ein kleines Gerücht und ein neues Veröffentlichungsdatum. Also auch heute werden wir so über einige Sachen sprechen können, Connor, glaube ich, oder?
Ja, also ich denke, langweilig würde uns nicht.
Nein. Und das Gute ist, liebe Zuhörende, wir werden natürlich auch darüber sprechen, was wir in den vergangenen Tagen gespielt haben oder aktuell spielen. Und da kann ich zumindest sagen, wir... Und damit kann ich Connor einschließen, der es schon länger durch hat. Daniel, der es vor kurzem durchgespielt hat. Und ich, der es jetzt wirklich vor ganz kurzem endlich durchgespielt hat. Wir sind endlich Final Fantasy VII Rebirth frei. Nichtsdestotrotz werde ich heute über ein paar Gedanken sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da auch so ein bisschen was zu sagen hast, Connor.
Jupp, ich glaube auch.
Wie immer gilt, liebe Zuhörende, ihr könnt anhand der Folgennotizen gucken, welches Thema zu welchem Zeitpunkt kommt. Ihr könnt gerne vorspulen, zurückspulen, ihr könnt Sachen doppelt hören, wie auch immer. Und der gute Connor, der hat mich schon so ein bisschen, ja, wie sagt man neudeutsch, angeteased, dass es zum Schluss der Episode noch irgendeine Überraschung geben wird. Ich weiß es noch nicht, was es ist. Ich hoffe, es ist eine positive Überraschung. Ansonsten muss ich das später alles irgendwie in kleinteiliger Arbeit zusammenschneiden und seine unflätigen Bemerkungen oder was es immer auch sein werden, dann da rausfiltern. Connor, wir haben heute, wie ansonsten eigentlich üblich, nichts vorneweg. Das heißt, wenn du kein besonderes Thema oder keine besondere Fragestellung hast, ich überlasse dir hier einfach mal die Bühne, dann starten wir sofort und mit, ich sag mal, für unsere Begriffe einem neuen Rekord an Zeit in einer wahnsinnig schnellen, ja, wie sagt man, also in einer Eile, die wir sonst gar nicht kennen, mit der Frage, was wird denn hier gespielt? Und da gebe ich dir mal sofort den Vortritt.
Dann springe ich auch mal direkt rein. Angefixt durch die Fernsehserie hat nämlich Todd Howard mich wieder in seine Finger. Ich spiele nämlich wieder Fallout
4. Starfield?
Ah, nee. Ja, ich spiele Starfield nach der nuklearen Katastrophe. Nee, Todd Howard hat es mal wieder geschafft. Ich war, glaube ich, schnell genug, nachdem wir die ersten zwei Folgen geguckt haben, mir noch schnell eine Game of the Year Edition zu angeln, bevor die Preise explodiert sind und das Ding fast überall ausverkauft war für eine Zeit lang. Passend dazu kommt ja heute auch noch, oder zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommt heute ja auch noch das Next-Gen-Update raus. Und ich glaube, über das Spiel wissen wir alle schon genug. Wir wissen, das ist ein gutes Bethesda-Spiel, das ist ein gutes Fallout-Spiel. Die einen sagen so, die anderen so. Aber ich habe mir so ein bisschen so die Frage gestellt, ob das auch so den Zahn der Zeit übersteht. Weil es ist ja mittlerweile auch 9 Jahre alt. Und ich muss sagen, ja, das tut's. Also ich habe da im Moment echt eine Menge Spaß mit. Und ich will nicht sagen, dass es an diesem Gartenroboter liegt im Spiel, der sehr aggressiv mit meinem Charakter geflirtet hat. Also ja, ist immer noch verrückt, wenn man das heutzutage spielt, wie viele Dinge in diesem Spiel drin sind, sei es nun diese Baumechaniken oder die ganze Lore, die dahinter steckt, also die haben das schon echt raus mit ihrem Worldbuilding und. Auch der Soundtrack ist super. Also ich höre den
super.
Ist, also diese ganzen lizenzierten Stücke, ich höre das mal ganz gerne in so einer Playlist, so nebenbei, so beim Kochen, Putzen und. Das ist schon wirklich top. Und als ich das gespielt habe, sind mir so ein paar Sachen wieder in den Sinn gekommen. Und zwar ist das jetzt so eine, ist das jetzt ein Trip down the Memory Lane. Das Spiel erschien vor 9 Jahren und ich weiß, ich hatte es nämlich ein paar Tage vorher. Und zwar, Grüße gehen raus, wenn du es hörst, habe ich mir das mit Stefan, nämlich damals.
Ja, Grüße gehen raus, auf jeden
Fall. Grüße gehen raus. Haben wir uns das nämlich damals geholt in Oberhausen im Zentro in Saturn. Die hatten das schon ein paar Tage vorher da. Und du wirst dich jetzt fragen, ja, was haben die denn da gemacht? Und das weiß ich nämlich auch noch, da waren wir auf Filmbörse. Auch so ein Relikt von vor 9 Jahren.
Ne? Ja.
Und noch viel verrückter ist, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch in Tecklenburg gewohnt.
Ja, stimmt.
Und um jetzt die letzte Anekdote noch mit reinzubringen und um das Ganze noch verrückter zu machen, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Internet. Das heißt,
du hast ungepatcht gespielt.
Ich habe ungepatcht die verbuggte Disk-Version gespielt.
Ja.
Und habe spiele mittlerweile die gepatchte Variante auf der Xbox mit Auto-HDR und heute dann auch, so war Bethesda oder Todd is Will, auch mit dem Next-Gen-Update. Ne? Also der Zirkel schließt sich, der Kreis schließt sich.
Oh Mann. Das heißt, für dich ist das jetzt quasi nicht nur die Frage eines guten Spiels und wie gut hat es die Zeit überstanden, sondern da schwingt ganz viel Nostalgie deinerseits natürlich auch mit, weil es so dich in die Welt von vor 9 Jahren versetzt und nicht nur in die Welt von 2000, keine Ahnung, 77 oder wann das spielen soll.
Ja, so ein bisschen schon. Ne? Also ich ich erinnere mich nur noch so fetzenweise, was in dem Spiel passiert ist oder was ich in dem Spiel auch gemacht habe, auch so questmäßig oder so. Also es ist ein Stück weit auch, dass man da auch ein neues Spiel erlebt, weil es ja auch für damalige Verhältnisse auch so ein bisschen davon abhängig ist, wie man Dialoge angeht, was einem da passiert. Kann man da jetzt rein in die Hütte oder wird man vorher zu Klump geschossen? Und ich habe schon ein paar Quests gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Oder ich glaube, ich habe sie nie gemacht. Und ich habe mir jetzt auch mal ganz fest vorgenommen, den doch gut beleumundeten DLC Far Harbor durchzuspielen.
Ah, okay, ja.
Deswegen, ich bin gespannt auf das Update und ich bin noch viel mehr gespannter eigentlich, weil wenn wir die Aufnahme beendet haben, dann gibt es das Update, aber es gibt auch Another Crab's Treasure, worauf ich mich freue.
Nein,
was werde ich spielen?
Spiele. Zu viel Spiel, zu wenig Zeit.
Ne? Oh Mann.
Hast du denn aktuell, ich sag jetzt mal, von den beiden Spielen abgesehen und Another Crab's Treasure hast ja schon gesagt, da freust du dich durchaus drauf. Hattest du denn von den, ich sag mal, großen Titeln, die jetzt so kommen oder so ein bisschen in der Nähe sind, mir fällt da natürlich jetzt erstmal Stellar Blade und Endless Ocean ein, so die nächsten Tage kommen, hast du denn irgendwie was Größeres oder Neues jetzt aktuell überhaupt am Start oder sagst du, das sind jetzt auch deine beiden Spiele, die du in den nächsten Tagen spielen wirst?
Also das werden die zwei sein, die ich spielen werde. Also Stellar Blade werde ich nicht spielen. Klar, die Reviews sind raus, das ist alles positiv. Ich finde das Spiel, finde ich, so ein bisschen so vom Look der Hauptcharakterin her, spricht mich das gar nicht an. Ne? Ayun Chronicles kommt ja auch, ne?
Stimmt, das kommt auch noch, da bin ich auch gespannt drauf, ja.
Da bin ich ganz ehrlich, da spricht mich gar nichts von an. Und deswegen, also bis Endless Ocean und dann auch Hellblade 2 werden die beiden Dinger dann erstmal meine Go-Tos werden.
Ja, ich meine, Ayuden Chronicles dürfte für dich, glaube ich, auch nur wenig interessant sein, weil du nichts mit Soul Calibur anfangen kannst, ne?
Nee, kein bisschen.
Habe ich nie gespielt, okay. Ja, da bin ich mal auch gespannt. Stimmt, das kommt auch noch. Das habe ich gerade mir auf dem Schirm gehabt. Meine Güte. Also Sandland ist ja aktuell raus. Das hatte ich noch so ein bisschen im Blick. Aber das ist eher so durchwachsen gerade so ein bisschen. Also das muss ich dann nicht noch unbedingt zusätzlich haben. Aber zurück zu Fallout 4. Du hattest damals Fallout 4 durchgespielt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber nicht unbedingt alle Quests gemacht, richtig?
Genau. Also ich hatte die Hauptstory hatte ich durchgespielt. Also ich weiß, worauf es hinausläuft. Und das Ende ist mir auch noch in Erinnerung. Ne?
Ja. Ja, da gibt es noch ein, zwei Sachen, die ich noch in Erinnerung habe, auch wenn ich es nicht komplett durchgespielt habe. Aber wo ich gesagt habe, so, ja, ey, ich habe Bock in der Welt abzuhängen, ich habe Bock auf kleine Quests oder hier mal rumzuprotteln und da mal hinzulaufen und hier mal was zu untersuchen und in irgendwie ein Gebäude reinzugehen. Aber die Quest hat mich echt verloren. Und also die Hauptquest. Aber habe, wie bei Bethesda RPGs typisch, trotzdem irgendwie 150 Stunden oder so da reingestopft. Also von daher, gutes Spiel, mir hat es gut gefallen. Ich kann auch, also ja, ich kann manche Kritikpunkte durchaus verstehen. So, ne, das Quest-Design ist vielleicht und die Schreibe nicht ganz so interessant wie bei anderen Fallouts. Aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie den Leumund verdient hat, den es jetzt im Nachgang hatte. Da haben Daniel und ich ja in der vergangenen Episode schon drüber gesprochen, inwieweit es halt tatsächlich ein schlechtes Spiel oder ein schlechtes Fallout war. Ich sehe das ein bisschen anders. Also mir hat es gut gefallen. Das Next-Gen-Update, das kommt heute, also während wir aufnehmen, wir haben den 25.04. Donnerstag. Ab wann ist denn das online? Wird das automatisch runtergeladen? Musst du das irgendwie noch machen oder wie läuft das?
Also es wird scheinbar automatisch runtergeladen. Das Ganze soll nach deutscher Zeit 18 Uhr online gehen. Hm. Deswegen, also, und sie bieten dann ja auch an, in 4K-Auflösung mit reduzierter Framerate oder in vollen 60 FPS dann auch zu spielen, bei reduzierter Auflösung. Also ich bin gespannt, was da am Ende wird und ob die vielleicht auch ein paar neue Bugs reingepatcht haben. Es gibt ja auch neue Inhalte und wie dreist dann die Monetarisierung des Workshops sein wird, also quasi die Schmiede, wo Leute ihre Mods hochstellen können, das ist ja auch gerade bei Bethesda-Spielen immer so ein heißes Eisen in der Community, wie die Sachen dann anschließend bepreist sind. Aber das Update wird kostenlos sein.
Ja, und das ist schon, also klar, es ist ein 9 Jahre altes Spiel, aber nichtsdestotrotz, dass manche andere Firmen lassen sich da gutes Geld für bezahlen, ne? Also nur für so ein Next-Gen-Update oder sowas. Ich werde, glaube ich, auch mal reingucken. Allerdings geht es bei mir mit den Spielen tatsächlich weiter. Endless Ocean werde ich auf jeden Fall Endless Ocean Luminous zocken. Da habe ich Bock drauf. Ist auch schon vorbestellt. Stellar Blade liegt hier schon. Habe ich noch nicht reinzocken können, nachdem Daniel ja in der vergangenen Woche voll des Lobes davon war und jetzt auch die Reviews ganz gut waren, habe ich es mir jetzt geholt. Hat es dann vorbestellt. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde da auch noch einiges an Spiel haben. Denn ich übernehme jetzt mal einfach,
gerne,
wie ich eben schon im Intro sagte, ich bin mit Final Fantasy VII Rebirth durch. Daniel hatte, als er die Tage durch war, geschrieben, ich bin frei. So fühlt sich das auch ein bisschen an. Und liebe Zuhörende, wenn ihr die letzten 4-5 Wochen den Podcast verfolgt habt, dann werdet ihr wissen, dass Daniel und ich über fast nichts anderes an Spielen gesprochen haben, zwischendurch mal ein paar kleinere Titel. Aber dass wir eigentlich auch gesagt haben, es ist ein gutes Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt davon berichte, ich fühle mich hier frei, dann hat das weniger damit zu tun, dass es ein schlechtes Spiel ist, im Gegenteil. Sondern, dass es einfach ein Spiel ist, was ultra lang ist und teilweise leider auch in der Hauptstory, besonders zum Schluss hin, Längen hat. So, es gibt zum Schluss noch ein paar super coole Passagen, storytechnisch auch von den Charakteren her. Da werden wir nur bedingt jetzt drauf eingehen, aus Spoilergründen. Aber also Kapitel, was war das, 12, 13, 14 ziehen sich teilweise wie Kaugummi. Und da war ich schon an einem Punkt, wo ich die ganzen Open-World-Sachen gar nicht mehr gemacht habe. Daniel, der Verrückte, hat es ja komplett durchgezogen. Der hat ja alles gemacht, bis auf, ich weiß gar nicht, so ein paar Sachen, die man dann auf dem Hard-Mode noch machen kann, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad und nochmal ein paar extra Sachen bekommt. Alle Quests, alle Sammelaufgaben, den ganzen anderen Schnickes hat er gemacht. Ja, und im Endeffekt muss ich sagen, ich bin auf zwei Arten froh. Ich bin froh, dass ich durch bin, dass es vorbei ist. Ich bin aber auch froh, dass ich es gespielt habe. Denn die Reise mit den Final Fantasy Charakteren, die Quests, die sie da halt im Prinzip verfolgen und die Abenteuer, die sie erleben, die hat mir einfach echt viel Spaß gemacht. Also so von der Story her, von den Charakteren, es bleibt einfach echt cool, an den richtigen Momenten witzig, an den richtigen Momenten mal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen traurig, ist überzogen, aber schon so herzerwärmend, an den richtigen Momenten spannend und das Ganze halt mit einer Leichtfüßigkeit, die vielen, ich sag mal, westlichen Titeln von europäischen oder US-amerikanischen Studios irgendwie abgeht. Ne? Also das ist, Also klar, es geht um das große Ganze. Es geht irgendwie um, was passiert mit dieser Welt. Also mit Gaia ist es dann ja, heißt der Planet dann ja, glaube ich, also quasi die Erde, auch wenn es nicht wirklich die Erde ist. Ja, aber trotzdem schafft das Studio Square Enix es irgendwie, dass das Spiel halt noch an den richtigen Momenten so eine Leichtfüßigkeit hat. Und das macht echt einfach Spaß. Also ich habe echt viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Ich muss auch sagen, das Spiel hat Kritikpunkte, die längen gerade zum Schluss hin. Na, die sind definitiv da. Und die Open-World-Aktionen, die Nebenquests, die man machen kann, die sind halt maximal so auf dem, ich sag mal, Open-World-Durchschnittslevel. Also da ist nichts bei, wo man sagt, wow, das hat mich jetzt komplett weggepumpt. Die Stories, die man begleitet in den Nebenquests, machen Spaß. Die sind auch witzig teilweise. Aber so das Gameplay, was dahinter steht, was man dafür macht, das sind halt so diese typischen Sachen wie bestimmte Sachen scannen, irgendwie was in der Open World finden, woanders hinbringen. 10 Sachen hiervon. Dann gibt es in jedem Areal so eine Sonderquest für die Proto-Relics. Und das sind so Sachen, ja, Türme, die man hochklettern muss und sowas. Das sind so Sachen, das ist nett, dass es da ist. Aber es ist jetzt auch nichts, was das Spiel tatsächlich bereichert, muss ich leider sagen. Also ich muss jetzt im Nachgang schon sagen, saugutes Spiel. Aber mir hätte jetzt, wenn die Story im Großen und Ganzen so geblieben wäre, wie sie jetzt ist, und vielleicht noch so ein bisschen gekürzt worden wäre, im Sinne von, ein paar Passagen hätte man kürzer machen können, ein paar Story-Momente, die wirken wiederholt, weil es so in die gleiche Richtung teilweise geht, zum Schluss hin. Wenn sie es, ich sag mal, doch so gemacht hätten wie Final Fantasy VII Remake, der erste Teil, also ich sag mal sehr viel linearer, ohne die ganzen offenen Welten, hätte ich das Spiel nicht schlechter gefunden, muss ich sagen. Also das Spiel ist dadurch nicht schlecht, dass es offene Welten hat. Und man kann ja die Hauptquest einfach so durchperlen, da haben Daniel und ich ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das Spiel ist ja jetzt nicht auf einem normalen Schwierigkeitsgrad unschaffbar schwer, dass man es halt ewig, dass man ewig grinden muss und irgendwie seine Charaktere die ganze Zeit leveln. Aber wenn das jetzt sehr viel linearere Areale gewesen wären, ohne die ganzen Zusatzaufgaben oder die Zusatzaufgaben, weil es dann halt linearere Areale gewesen wären, nur die Hälfte der Möglichkeiten geboten hätten, wäre das kein schlechteres Spiel dadurch gewesen. Im Gegenteil, es hätte, glaube ich, sich ein bisschen, ja, man würde neudeutsch sagen, streamlineter angefühlt, also ein bisschen fokussierter in dem Kontext. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie jetzt dann Teil 3 machen. Wir können jetzt nicht darauf eingehen, wo im Prinzip die Originalstory jetzt abgeschlossen ist. Also für alle Leute, die damit jetzt wieder erwarten, gar nichts anfangen können. Es ist ja das Remake eines Klassikers der Final Fantasy-Reihe, dem Original Final Fantasy VII. Und ja, man muss schon sagen, weil auch die Story an vielen Punkten anders ist, Sachen neu dazukommen, das Pacing ein bisschen anders ist, manche Sachen auch in einer anderen Reihenfolge passieren. Es ist ja es ist keine 1-zu-1-Umsetzung, wie bei manchen anderen Remakes, die wir in den vergangenen Jahren hatten, sondern es ist ja eher eine Neuinterpretation des Ganzen. Und ich finde, dass die das grundsätzlich echt gut hingekriegt haben. Und es ist jetzt auch deutlich, wo im Prinzip die Originalstory jetzt aufhört nach Remake und nach Rebirth und wo es dann, keine Ahnung, wie jetzt der letzte Teil heißen wird, im dritten und finalen Teil weitergehen wird. Also ich bin sofort Tag 1 beim dritten Teil dabei, das kann ich sagen. Trotz der Kritik, die ich an bestimmten Punkten habe. Aber es macht einfach Spaß und ich finde das Kampfsystem immer noch gut. Der letzte Bosskampf, Final Fantasy typisch, JRPG typisch, besteht aus 50.000 verschiedenen Phasen. Den hätte man auch kürzen können. Eigentlich sind die Phasen alle cool und machen auch Spaß. Aber es gibt so 2 Phasen, die man im Prinzip doppelt macht. So, und das hätte man sich auch sparen können, muss man sagen. Also das ist alles gut, das macht Spaß, das sieht cool aus. Das ist natürlich ein ziemliches, ja, bombastisches, audiovisuelles Gewitter, was da abgeht. Wie heißt der Song nochmal? One Winged Angel, glaube ich. Der Titelsong von Sephiroth, dem großen Bösewicht aus Final Fantasy VII. Der ist in der Iteration, wie er da im Soundtrack ist, mega. Also das ist der Soundtrack, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, saugeil. Mhm. Ist super. Der OST ist mega, mega gut. Und macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, welche Gedanken hast du denn dazu? Weil du hast es ja schon länger durch als Daniel und ich, warst auch bei bestimmten Punkten sehr viel kritischer noch, als wir es gespielt haben alle. Aber wir haben nie wirklich darüber gesprochen. Sehr wahrscheinlich auch deshalb, weil Daniel und ich noch nicht durch waren, vermute ich. Mhm. So mal abseits des Podcasts ja ein bisschen, aber im Podcast selber ja noch nicht. Ja. Welche Gedanken hast du dazu?
Also ich finde die Story auch wirklich gut. Aber mit diesen ganzen Open-World-Elementen, mir kommt das so ein bisschen so vor. Also man hat ein richtig gutes Getränk. Und man denkt sich so, da hätte ich gerne mehr von. Und dann ist man wirklich so dumm und schüttet da Wasser rein. Und dann hat man entweder ein scheiße schmeckendes Getränk oder ein verwässertes Getränk. Und in dem Fall fand ich wirklich, war das halt so ein bisschen verwässert durch diese ganzen Open-World-Aktivitäten, die ich nämlich schon ab Kapitel 6 habe hinten liegen lassen und einfach nicht mehr gemacht habe, weil mir das egal wurde dann irgendwann. Man merkte auch genau, Square Enix, die können da selber nichts mit ihren Türmen anfangen, weil du musst die zwar hochklettern, du kannst sie aber auf der anderen Seite dann anschließend wieder runterrutschen. So, also hätte es alles nicht gebraucht. Ne? Ich war mir am Ende, als ich es durch hatte, war ich auch, und das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich gefrustet war, weil mir das komplette Spiel und die Konsole hart gecrashed ist im Bosskampf.
Das hattest du ja geschrieben, ja, ärgerlich.
Da war ich ja einmal ganz kurz davor, weil der nicht nur mehrere Phasen hat, sondern auch relativ lang dauert, war ich auch ganz kurz davor zu sagen, fuck it. Also, ja. Du guckst dir jetzt einfach die Endsequenz bei YouTube an. Also, und dann habe ich mir gedacht, nee, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. A, fühlt sich das so ein bisschen an, als ob man nicht das Spiel oder den Boss besiegt hat, sondern das Spiel einen dann selber. Dich. Und ja, ich bin ja auch so einer, ich habe es für die Trophäe dann durchgezogen. Bin ich ja auch ganz ehrlich. Ja, ich weiß.
I did it for the trophy, trophy. Okay.
Did it for the trophy, trophy. Und als ich dann so fertig war, und da kam mir sofort eine Frage so durch den Kopf, aber das lag wahrscheinlich auch an den Umständen, das war, dass ich mir nicht sicher war, ob es jetzt für das Spiel oder gegen das Spiel spricht, weil ich auch ein Stück weit halt wirklich froh war, weil es halt so lang war, weil ich da diese technische Macke drin hatte. Und das war auch die einzige technische Macke. Aber ich glaube, jetzt, nachdem sich das so fast 14 Tage so ein bisschen gesetzt hat, bin ich froh, es auch gespielt zu haben. Allein schon für die Story, für das Kampfsystem. Ja. Und ich finde auch die Begleiter, die du in deiner Party hast, finde ich alle durchweg sympathisch. Klar, es gibt immer Leute, die man besser findet. Es gibt immer Leute oder Partymitglieder, die man nicht so gut findet. Es gibt ja Leute im Internet, die sind Team Tifa. Ne? Ich bin Team Yuffie. Also die hat mich ja echt überrascht. Also ich finde die wirklich...
Yuffie ist sau witzig.
Ich finde die witzig, ich finde die sympathisch. Die hat so ein bisschen so dieses, ja, ich bin Agent, aber man denkt sich so... Ja, aber eigentlich hast du noch diese wirklich kindliche Naivität, ohne dass es halt sich jetzt irgendwie aufgesetzt wirkt oder so. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Es gibt ja Leute, die regen sich ja im Internet über einen bestimmten Charakter auf.
Ja.
Ja. Und zwar...
Also, ja. Ich weiß nicht, also sollen wir wolltest du spoilern oder wie machen wir es? Also, wir fangen es mal vielleicht so an. Also, es ist ja klar, Final Fantasy Remake ist jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Jahre schon alt. Ne? Vier Jahre, glaube ich, 2020 meine ich. 4 Jahre alt. Dementsprechend ist auch klar, welche Hauptcharaktere definitiv in Final Fantasy Rebirth auch vorkommen müssen. Ne? Zum Zeitpunkt, bevor das Spiel raus war, war ja nicht klar, bis wohin geht die Story, welche Charaktere tauchen wo auf. Man weiß vom Originalspiel, welche NPCs es gibt. Man hatte im Trailer zu Final Fantasy Rebirth auch schon tatsächlich ein paar andere Leute gesehen. Ne? Also es war klar, Cade Sith kommt. Es war klar, Sid kommt. So. Jetzt ist halt die Frage, im Endeffekt hat das Final Fantasy Remake ja auch gemacht, und das ist jetzt kein großer Spoiler, nicht alle Charaktere, die jetzt dann in dem Spiel eingeführt werden oder auftauchen, sind auch notwendigerweise schon spielbar. Mhm. So, im Sinne von bei Final Fantasy VII Remake gibt es halt Red 13, der jetzt relativ spät erst kommt, aber noch keine wirkliche Rolle spielt als spielbaren und auswählbaren Charakter.
Also du hast den Namen gerade genannt. Also Cal Sith wird im Internet ziemlich gehasst, habe ich festgestellt. Ne?
Ich finde ihn eigentlich ganz witzig.
Der ist witzig geschrieben. Seine Seine Passage finde ich allerdings eher so ein bisschen mau, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, das, aber das deckt sich, ich sag mal, mit einigen Passagen, die so sehr spezifisch auf einen Charakter jeweils zugeschnitten sind, finde ich. Das ist nicht so. Also es ist keine lange Passage, das hält sich ja in Grenzen. So, nee. Ne? Und es gibt auch echt, also das ist kein Vergleich meines Erachtens nach zum Beispiel zu den Nebenquests, die man macht oder den Open-World-Sachen, die man so dann als Busy-Work erledigen kann. Das finde ich, hält sich in Grenzen. Wie gesagt, der Charakter, dass der kommt, zusammen mit Cid, ich meine, die hat man beide schon damals im Trailer gesehen, deshalb würde ich sagen, ist das kein großer Spoiler.
Yes, nicht gespoilert.
So. Es gibt aber tatsächlich noch durchaus andere Sachen, wo ich dann die Frage habe, wie geht es damit dann im dritten und finalen Teil weiter? Und da können wir natürlich jetzt nicht drüber sprechen, weil das wären dann jetzt Spoiler. Da geht es um Story, aber auch wie es mit Charakteren weitergeht. Denn Cid und Cate Sith sind ja noch nicht alle Charaktere, die in Final Fantasy VII im Original vorkommen. So. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das machen werden. Ich bin auch gespannt, so wie die, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, wie der Übergang von Rebirth zum dritten Teil dann werden wird. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass man so von Remake zu Rebirth Sachen übernimmt, also seine Charaktere übernehmen kann, wie man die in Remake im ersten Teil dann halt verlassen hat. Das war ja leider nicht so. Ich würde mir wünschen, wenn sie das jetzt machen würden, aber ich befürchte leider das nicht. So, das ist so mein Traum diesbezüglich, damit es halt sich noch wie ein vollständiges Spiel anfühlt. Und ich bin super gespannt, wenn halt Teil 3 raus ist, ob sie dann so eine Super Game of the Year Edition rausbringen, wo man das Ganze in einem Zug durchspielen kann, weißt du? Also, dass es nicht ein in drei Segmente unterteiltes Spiel ist, sondern dass es halt nahtlos weitergeht. Das wäre, also dann würde ich es nochmal kaufen. Ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal durchspielen würde, aber zumindest so im Regal stehen haben wollen, würde ich das schon, ja.
Also ich glaube, dann brauchst du auch eine neue Festplatte, um das ganze Spiel zu installieren, weil das ist ja wirklich ein Ding. Und das ist ja auch, meine ich, das allererste PlayStation 5-Spiel, was auf zwei Discs ausgeliefert wird. Mir sind noch zwei Punkte eingefallen, die ich noch eben einwerfen wollte. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber Cloud ist weniger Douchebag, hatte ich das Gefühl. Also mir ist der nicht so negativ aufgefallen wie im Remake. Ne?
Mhm. Ja, und ich glaube, das hat damit zu Ja, sag du zuerst. Nee,
alles gut, das wäre nur mein zweiter Gedanke.
Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass es ja mehr Interaktion auch Also du hast ja sofort am Anfang viel mehr Leute, mit denen du um eine Pöste ziehst. Bei Remake findet sich die Truppe ja erst so ein bisschen. Mhm. Dann dauert es, bis du alle, die es in Remake spielbar gibt, dann wirklich hast. Dementsprechend hast du natürlich auch viel mehr Zeit, dass die Charaktere untereinander sich austauschen können und irgendwie sagen können, ja, dies, das, keine Ahnung. Und du hast natürlich auch sehr viel mehr, ich sag mal, persönliche Momente, wo es dann halt mit einem anderen Charakter ums Eingemachte geht. Man hat sehr viel mehr Hintergrundstory und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Charakteren, weil irgendwie haben alle ja doch auch, ich sag mal, ihre seelischen Narben dann im Spiel und dann wird halt erklärt, warum, wieso, weshalb. Und ich glaube, dass das oftmals dann mit Cloud verknüpft ist, im Sinne von, er ist dabei, wenn darüber gesprochen oder erzählt wird. Und dann kann er ja nicht irgendwie, ich sag mal so kaltherzig oder kaltschnäuzig dann da irgendwie was sagen. Also von daher, ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, wo dann Cloud quasi als Gegenüber für die anderen Charaktere da auch viel mehr reagieren kann und man da auch ganz andere Sachen zu schreiben kann. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich würde aber schon sagen, dass Cloud trotzdem noch so ein bisschen der blasseste Charakter weiterhin ist, was natürlich auch ein bisschen mit seiner Hintergrundstory zu tun hat. Aber ich gebe dir auch recht, alle Charaktere sind mindestens interessant, auf jeden Fall sympathisch. Ja, und je nachdem, ich sag mal, wo man den Fokus drauf legt, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall immer auch einen Charakter, der so hervorsticht und wo man sagt, ey, sau cool, aber es gibt keinen schlechten Charakter da drin. Ich finde auch Cate Sith absolut nicht schlecht. Was bei Cate Sith, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, ist so, wie der in die Gesamtstory eingebunden ist. Und da können wir halt jetzt nicht drauf eingehen, Spoiler-Kram. ja, so, ne? Aber das hat ein bisschen was damit zu tun, wie es dann einfach auch geschrieben ist. Ich finde den Charakter an sich eigentlich recht witzig an bestimmten Momenten. Mhm. Nicht so witzig wie Yuffie, die ja völlig überkandidelt spritzig ist, aber halt auch nicht nervig dabei. Aber trotzdem finde ich, hat Kate Sith auch durchaus ein paar witzige Momente. Und noch ein paar heroische Momente, muss man ja auch sagen.
Das stimmt. Und mein zweiter Gedanke ist zeitgleich auch ein Wunsch. Also im dritten Teil der Remake-Trilogie, ich glaube, wir können durchaus auf Chadley verzichten. Also den brauchen wir nicht. Ich hasse Chadley.
Ich glaube, Chadley wird wieder dabei sein, nur um das Narrativ für die Nebenquests zu haben. Weißt du, also dass die dann irgendwie so eine Verankerung haben, hier die Nebenquests, die haben auch in der Story, in der Welt irgendwie eine Begründung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die halt schnallen, ey Leute, hassen den Charakter, weil der halt an allen Ecken und Enden immer was zu erzählen hat. Und zwar nichts Interessantes, sondern meist nur Nerviges. Das ist quasi, ja, im Endeffekt ist das tatsächlich Fei aus, wie heißt es, aus Skyward Sword, aus diesem Zelda-Spiel, mal 10. Also es ist unerträglich. Und die Tatsache, dass die schon einen Witz darüber machen, da hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass der zweite Charakter, der zweite digitale Charakter, den Chadley ja erstellt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Roboter- bzw. Digitaldame dann heißt, die für die Kämpfe zuständig ist, und er das kommentiert mit, wow, die redet ja ganz schön viel, das ist, also ist schon, ich meine, ist ja so ein bisschen so ein In-Joke, ne? Also, dass die so sich selber drüber witzig machen. Den war, glaube ich, ab einem gewissen Punkt klar, hey, das ist eigentlich too much.
Ja.
Man kann das alles wegklicken, das ist jetzt kein Dealbreaker, aber ich glaube, der wird vorkommen müssen. Ich glaube aber auch, dass sie das hart zurückschrauben werden.
Ich hoffe, so, weil als der nämlich mit seiner Kollegin, Roboterfreundin, Schwester, ich habe keine Ahnung mehr, das war nämlich mein Chadley, Rage Quit, da habe ich das Spiel ausgemacht. Also ich konnte mir das nicht mehr geben. Ich habe gedacht, das ziehen die jetzt nicht durch. Ich finde den Charakter scheiße. Und gleich mal zwei, die mir dann wirklich ein Kotelett ans Ohr labern über den Lautsprecher vom Gamepad. Bitte nicht.
Ich meine, das kannst du ja umstellen. Ich habe das ausgestellt, ne? Mhm. Dann kriegst du es halt über die normalen Lautsprecher deiner Anlage oder deines Fernsehers, je nachdem, was du halt nutzt. Also, ja, das ist zu viel. Ich weiß gar nicht, auch das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt in irgendeinem Podcast, den ich vor ein paar Wochen gehört habe, als die Reviews raus waren, das Spiel gerade auf dem Markt war und die ersten Leute schon gespielt haben, da sagte irgendjemand in einem Podcast, das Spiel wirkt wie ein Spiel mit unendlichem Budget und keiner hat irgendwann mal gesagt, ey Leute, das machen wir nicht. Mhm. Normalerweise gibt es ja immer irgendjemanden, der dann, meistens der Produzent, irgendwie so das große Ganze auch des Budgets irgendwie im Blick hat und wie viel Aufwand was macht und dann sagt, ey, brauchen wir das wirklich? Ja, nein. Und bei dem Spiel haben sie halt immer nur gesagt, ja, 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 machen wir, machen wir, machen wir. Und dementsprechend ist das riesengroß. Es gibt tausend Sachen zu tun. Aber es hat mal keiner die Frage gestellt, ey, macht das Spiel wirklich besser so? Und das wäre, glaube ich, an bestimmten Punkten eine wichtige Frage gewesen, die gestellt werden muss. Kommen wir zum Abschluss. Also, Spiel hat mir echt gut gefallen. Es ist ein gutes Spiel mit kleinen Einschränkungen, ganz deutlich. Wenn ihr Remake gespielt habt, wenn ihr die Story gut fandet, wenn ihr die Charaktere gut und interessant fandet, wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr das Kampfsystem gut fandet, dann spielt Rebirth auf jeden Fall. Wenn ihr Fans des Original Final Fantasy VII seid, dann macht es wie Daniel. Spielt Teil 1 und Teil 2 natürlich nicht so wahnsinnig wie der am Stück. Das ist ja echt schon verrückt, aber es ist ein gutes Spiel und es lohnt sich auch. Lasst im Zweifelsfall die ganzen Open-World-Sachen liegen. Das Spiel, meines Erachtens nach, zwingt euch in keiner Weise dazu, durch irgendwelche Schwierigkeitsanstiege, durch, ich sag mal, irgendwelche ja, Block-Boss-Gegner, die nur durch Grinden vorher zu besiegen sind, zwingt euch nicht dazu, die ganzen Nebenaufgaben zu machen. Es gibt ein, zwei Sachen, wenn die neuen Nebenaufgaben eingeführt werden, dann muss man da eine mal von machen. Das hält sich dann aber auch in Grenzen und danach ist alles optional. Dann lasst es links liegen. Wenn ihr nur an der Story und den Charakteren interessiert seid und ein paar coole Bossfights und ein paar coole Kämpfe und ein gutes Kampfsystem erleben wollt, stellt von mir aus auch echt auf leicht. Ich weiß, Daniel hat es ja gemacht, so für die letzten Aufgaben, für die mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob er dann die Platin-Trophäe gemacht hat, aber so die ganzen Nebenaufgaben. Ich finde, das macht das Spiel, oder ich behaupte, das macht das Spiel nicht schlechter, aber ihr kommt in den Genuss einer echt coolen Story und cooler Charaktere. Das lohnt sich. Ne? Also, ich würde dem Spiel jetzt abschließend eine sehr gute 8 von 10 Punkten geben. So. Das ist, wer mich kennt, wer den Podcast schon länger hört. Also 5 ist bei mir ein Durchschnittsspiel, kein schlechtes Spiel, kein besonders gutes Spiel. Eine 8 ist ein wirklich gutes Spiel. So, das ist es auch meines Erachtens nach. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt endlich frei bin. Ich kann endlich was anderes zocken.
Ich entkork schon mal den Sekt für dich, für Daniel, für die Zuhörenden. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Zuhörenden, die dürften das, die dürften es noch mehr bejubeln, als Daniel und ich, dass wir endlich durch sind. Das Problem ist, die nächsten Spiele, die jetzt irgendwie bei mir auf der Agenda stehen, sind auch alles längere Spiele. Also ich bemühe mich, liebe Leute. Ich bemühe mich. Ja, ansonsten habe ich so erstmal nichts großartig zu berichten, was denn hier gespielt wird und du ja auch nicht. Und dementsprechend gehen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche über. So, und wir starten einfach mit Embracer. Eine Firma, die leider innerhalb unseres Podcasts fast nur für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Wir haben in der Regel immer über Missstände in dem Unternehmen gesprochen, gerade seit einem knappen Jahr. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass echt viele Leute entlassen worden sind, dass Teile von Embracer verkauft worden sind, Studios geschlossen wurden. Und dementsprechend hatte ich ja schon in unserer Jahresvorschau-Episode gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Embracer, so wie wir es kennen, innerhalb dieses Jahres wahrscheinlich nicht mehr existieren wird. Tja, und dann gab es die Nachricht, dass die Embracer Group tatsächlich in 3 Einzelteile aufgespalten wird. Es soll einmal Asmodee geben, Coffee Stain and Friends und Middle-Earth Enterprises and Friends. Also man will scheinbar sehr, sehr fröhlich und freundlich rüberkommen. Warum es jetzt nicht Asmodee and Friends ist, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt soll das die Planung sein. Ich fand das sehr interessant. Mein erster Gedanke, als ich nur die Überschrift gelesen hatte, war, okay, die gucken jetzt, dass die bestimmte Sparten im Prinzip unter einen Hut oder unter ein Dach bringen, um vielleicht andere Sachen schneller loszuwerden oder irgendwie auch abspalten zu können und schließen zu können und trotzdem noch irgendwie, ich sag mal, an IPs beteiligt zu sein, also an Markenrechten, dass die nicht verloren gehen oder sowas. Schlussendlich, als ich es dann gelesen habe, ist es doch ein bisschen anders zusammengestellt. Connor, was waren deine Gedanken dazu?
Meine Gedanken dazu waren, also es gibt ja Tiere, die werfen ja Körperteile ab, wenn die in Gefahr geraten. Und Embracer wirft einfach nur halt ihren Namen ab, weil der halt wirklich verbrannt ist. Du sagtest ja gerade Asmodee und Coffee Stain and Friends. Wenn man da nämlich mal reinguckt, da steht nämlich neben diesen beiden Namen steht noch eine kleine 1. Und wenn man dann weiter runterscrollt in der Pressemitteilung, das ist noch nicht deren finaler Name. Also da kommt noch mal, ja, noch eine Umbenennung. Ich war weniger überrascht. Ich war eher über die Zuteilung der einzelnen Studios ein bisschen verwundert. Zum Beispiel Koch Media oder wie man sie ja heute nennt, Playon. Die gehören zu Middle-Earth Enterprises und Middle-Earth Enterprises and Friends haben auch die Tomb Raider-Marke scheinbar wohl. Also es gibt wenig Momente, wo ich sage, da müsste ich ein Schaubild zu haben, aber das ist eine von diesen Momenten, wo ich sage, da müsste ich mal sehen, wer jetzt wozu genau gehört.
Mhm. Meine Vermutung bezüglich Middle-Earth Enterprises und Freunde ist, dass die da auch gucken, dass die, ich sag mal, so Cross-Media-Sachen mitmachen können. Ja, also, wenn du Lord of the Rings sowieso schon hast und dann jetzt Tomb Raider hast, dann vielleicht Filme, Serien oder sonst irgendwie was, Comics, Merchandise, hast du nicht gesehen. Also, dass das dann eher darunter, also Tomb Raider jetzt darunter landet, genauso wie Dead Island, Metro, Kingdom Come Deliverance ist ja auch mit darunter. Das kann ich da schon so ein bisschen nachvollziehen, vor allem, wenn du guckst, dass dann auch sowas wie Vertigo damit drin ist. Ja, also
ich hatte gar nicht den Gedanken, dass man da jetzt irgendwie so Cross-Media gehen würde, sondern mein Gedanke war eigentlich eher, dass die das so ein bisschen nach Produktionsbudgets aufgeteilt haben, weil sie haben ja gesagt, Asmodee soll eher so diesen Tabletop-Fokus haben, Coffee Stain wird eher so Indie- und Double-A- bis A-Spiele werden und Lord of the Rings, Middle-Earth and Friends. Das hört sich für mich so eher nach AAA-Studios an. Dass die das
sagen
so
sie ja auch.
Dieser Sache eher entwickeln.
Das sagen sie ja auch. Allerdings glaube ich, dass die Tatsache, dass die halt so Middle-Earth damit reingepackt haben, dass die da nicht nur auf Videospiele schielen, ist so meine Vermutung. Aber das ist ja reine Vermutung. Ne? Also da gibt es jetzt keinen Hinweis irgendwie dazu. Aber das wird zumindest für mich erklären, warum die dann halt Middle-Earth und dann sowas wie Tomb Raider zusammengepackt haben. Weil die werden mit Middle-Earth nicht nur Videospiele machen, garantiert nicht. Also das wird eher im Gegenteil, ich glaube, die werden es jetzt richtig ausschlachten. Der gute Herr Tolkien wird im Grabe rotieren wie, keine Ahnung, ein Bohrhammer oder sowas. Das ist, es ist interessant. Es kann natürlich auch dazu führen, dass sie dann halt sehr viel schneller sich von bestimmten Sparten trennen können, was ich ja dann eben schon sagte, was meine ursprüngliche Vermutung war. Dass Asmodee alleine steht, ist mir irgendwie klar. Denn Asmodee war eine der großen, ja, wie sagt man, Sparten von Embracer, auch vorher schon, bevor sie die gekauft haben, die Plus eingefahren hat jeweils. Ne? Und die sind halt, ja, das ist kein Videospielstudio, sondern das ist ein Brett- und Gesellschaftsspiele-Verlag. Die haben echt viele große Marken unter ihren Fittichen und dass die dann halt sagen, die werden jetzt in alle Richtungen Boardgames, Trading Cards und Digital Boardgames gehen, das macht in dem Zusammenhang Sinn. Was die dann noch darunter packen, um dann vielleicht die Marken auch im Endeffekt irgendwie auf digitaler Ebene rauszubringen, das wird sich dann noch zeigen. Also ich glaube schon, dass das dann da Sparten zugeschnitten sein dürfte. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und in dem Kontext kommen wir jetzt zu einer anderen kurzen Sache. Da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Wir haben oft in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass Daniel benutzt immer den Ausdruck, der Fisch stinkt vom Kopf abwärts. Dass der Embracer-CEO Lars Wingefors ja eigentlich an der ganzen Misere schuld ist, beziehungsweise dass der da mindestens einen Riesenanteil dran trägt, vielleicht noch einige andere Leute in der Führungsriege, aber solche Sachen wie auf einen Deal zu setzen, das mit einzuplanen in ein laufendes Fiskaljahr, noch bevor da überhaupt was unterschrieben worden ist, was hinterher dann ein 2 Milliarden Loch in die Kalkulation reißt, also das ist einfach, selbst für mich als Wirtschaftsleihe wird offensichtlich, dass das einfach ganz großer Mist ist, der da gebaut worden ist. Ne? Und Lars Wingefors hat in einem Interview mit GamesIndustry.biz tatsächlich jetzt gesagt, ja, ich bin sicher, dass ich viele von den Kritikpunkten verdient habe. Schön. Und,
toll.
Macht ihn jetzt nicht sympathischer, aber
ja, er glaubt, dass er
vielleicht auch schon vom Jahr.
Ja. Ja, ganz ehrlich, das hat er absolut verdient. Und wenn man dann auch liest, im Zuge dieser Dreigliederung, dass er halt noch geschrieben hat, das Beste liegt noch vor ihm und er möchte sich bei den Mitarbeitern bedanken, da denke ich mir auch, erstmal ganz ehrlich, du bist doch an dem ganzen Scheiß erstmal schuld. Und ja, du bedankst klar. dich eigentlich nur noch bei einem Bruchteil von Leuten, die noch wirklich da sind. Was glaubst du denn, dass da irgendwer sitzt, der da noch arbeitet und der sich denkt, ach Mensch, der Lase, der hat jetzt so herzergreifende Worte geschrieben, ich habe keinen Job mehr, wie es bei mir zukünftig weitergeht. Also der Typ treibt mir den Blutdruck in die Höhe.
Ich meine, im Prinzip innerhalb des Interviews, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, relativiert der das ja ab einem gewissen Punkt auch schon wieder. Er sagt zwar, ja, ich glaube schon, dass ich halt mir viel von dieser Kritik irgendwie anhören muss oder dass ich viele Kritik da verdient habe, aber ich könnte ganz klar viel von dieser Schuld auf mich nehmen und mich selber dafür mehr oder weniger verantwortlich zeigen. Das ist jetzt so von mir so ein bisschen dazu gedichtet. Aber ja, grundsätzlich muss ich ja weiterhin in unsere Vision halt und in unsere Mission halt glauben und da am Ball bleiben. Ne? Und das ist weiterhin der Plan, der richtig ist. Also tut mir leid, das ist so, wie wenn du mit dem Auto vor die Wand fährst und dann sagst, ey, aber ich muss da jetzt durch. Das ist die Straße, die ich langfahren muss, auch wenn da eine Wand ist. Und dann fährst du halt zurück und fährst nochmal davor. Also klingt das für mich halt. Also im Prinzip so, ja, ich glaube, ich bin eigentlich für viel verantwortlich, aber im Prinzip war das ja richtig, was ich gemacht habe. So, ne? Und das zeugt für mich von einer gewissen ja, Kritikimmunisierung beziehungsweise einfach von einer Arroganz sondergleichen. Ich meine, klar, der Typ steht ganz oben da an der Spitze jetzt von diesen drei Marken, von diesen drei Firmen. Aber Der geht halt auch null darauf ein, ja, was sind denn Fehler, die du gemacht hast? Das wird halt gefragt. Ja, da gibt es eine lange Liste, aber geht halt nicht drauf ein. Ne? Und das sind so Sachen, der windet sich da wie ein Aal. Also das war, glaube ich, einfach der Versuch seinerseits, so ein bisschen das ganze Ding schön zu reden. Jetzt zusammen mit der Pressemitteilung, der Aufsplittung von der Embracer-Gruppe, das ganze Ding jetzt irgendwie ein bisschen toller aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist. Und also weiß ich nicht. Ich hoffe, also lest es euch durch, liebe Zuhörende. Ich hoffe aber, dass ihr euch da jetzt nicht durch dieses ganze PR-Sprech von dem Lars Wingefors hinters Licht führen lasst und dass ihr so ein bisschen drauf guckt, so auf die Konnotation, auf den Kontext, um den es da geht und wie wenig da eigentlich dann auch gesagt wird und wie lächerlich das Ganze halt einfach klingt, wenn man sich überlegt, dass der vor einem knappen Monat oder anderthalb Monaten angefangen hat, es war ja schon letztes Jahr, Hunderte von Mitarbeitenden zu entlassen, für die Schließung von Studios verantwortlich gewesen ist und da jetzt im Prinzip gar nicht mehr wirklich drauf eingeht oder da auch nur in irgendeiner Weise eine, ja, ich will jetzt mal sagen, so eine Art Reue zeigt. So, ne? Also der muss da jetzt nicht zu Boden kriechen, das ist ja seine Firma, aber Verantwortungsübernahme sieht für mich da tatsächlich ganz anders aus in dem Kontext. Das sehe ich da halt in dem Interview nicht. Und auch in seiner Haltung leider nicht. Ja. Wenn ihr Gedanken noch zu diesem Thema habt oder auch zu diversen anderen, über die wir jetzt gleich noch sprechen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an ffelpodcast@gmail.com. Würde mich wohl interessieren, was ihr von dieser halbherzigen, in meinen Augen halbherzigen Entschuldigung von Lars Wingefors da haltet und von dem Interview. So, Connor, ich weiß gar nicht, du bist ja ein Stück weit jünger als Daniel und natürlich auch vor allen Dingen als ich. Was sagt dir Infogrames? Sagte dir das was, bevor du diese Nachricht gelesen hast, über die wir jetzt gleich sprechen werden?
Mhm. Infogrames sagte mir vorher was. Und zwar kenne ich noch aus meiner Gaming-Kindheit, kenne ich das Logo. Das ist nämlich das mit dem Gürteltier. Und ich kann mich da ziemlich gut daran erinnern, weil die nämlich ein Schlümpfe-Spiel auf den Gameboy rausgebracht haben, was ich seinerzeit sehr viel gespielt habe, weil es auch echt knüppelhart war. Damals. Ich müsste es heute mal wieder spielen. Der Name sagt mir was, genau.
Okay, also du konntest das tatsächlich dann auch direkt mit, ich sag mal, einem Spiel verbinden, was du zumindest mal gespielt hast. Also Infogrames ist tatsächlich, also wer, ja, nicht nur, aber ich würde schon mal sagen, wer vor allen Dingen im PC-Bereich so gespielt hat, die gab es ja auch schon sehr lange, irgendwie, ich habe gerade nachgeguckt, 83 gegründet, aber so die große Phase, würde ich jetzt mal sagen, so die 90er und Anfang der 2000er Jahre, da gab es echt einige Spiele, die, wenn man die gestartet hat, immer das Infogrames-Logo hatten. Ne? Natürlich auch in Kombination mit Atari dann später. Aber das war was, wo ich zumindest durchaus was anfangen konnte. Und die sind dann tatsächlich, ich muss jetzt mal eben kurz gucken, ich glaube so Mitte der 2000er Jahre vom Markt verschwunden. Ich glaube, die sind dann pleite gegangen. Und jetzt ist es so, über bizarre Irrungen und Wirrungen gibt es ja jetzt wieder, ich sag mal, eine Firma namens Atari, die auch viele Rechte gekauft hat, die aber nicht mehr das Original Atari der 80er Jahre sind, sondern halt eine eigenständige Firma, die einfach so die Marken aufgekauft hat an bestimmten Punkten. Und die haben jetzt Infogrames zurückgebracht als eigentliches oder als eigenständiges Veröffentlichungslabel. Und das ist total irre, wenn man sich jetzt anguckt, wie es gelaufen ist, dass Infogrames mal Atari gekauft hat und jetzt im Prinzip dann das neue Atari Infogrames wieder zurückbringt. Das ist, ja, irgendwie alles doch ein Kreislauf. Mhm.
Sie haben ja auch schon gesagt, also das erste Spiel, was, also Infogrames soll sich ja um das Akquirieren und Publishen von Marken liegen, die außerhalb des Atari-Core-Geschäfts liegen. Und Sie haben auch schon gesagt, dass die erste Marke wohl Total Reliable Service von Tiny Build sein wird. Das habe ich mir mal angeguckt, weil mir das gar nichts sagte. Das Spiel ist auch schon ein paar Jährchen alt. Und zwar kommt das von 2019. Das ist eins von diesen witzigen Physikspiel-Dingern. Also, nicht meine Kernmarke, um mal die Begrifflichkeit wieder aufzugreifen.
Ja. Nee, also das sind so Sachen, also ich habe mir die Frage gestellt, gut, warum machen die dann nicht irgendwie bei Atari, also wenn die Atari schon haben und wir haben ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass Yaris zurückgekommen ist, Yaris Revenge, als Atari-Marke jetzt von WayForward ein neues Spiel bekommt. warum muss man jetzt noch im Prinzip so, ein, ja, so eine Untersparte dazu haben? Ich meine, das passt ja zu dem, was du gerade sagst. Manche Spiele passen vielleicht besser dann halt zu Infogrames, andere passen dann halt besser zu Atari. Ich bin auf jeden Fall überrascht gewesen, hat mich natürlich auch so ein bisschen gefreut. Aber ja, das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, wer hätte das damals gedacht, dass die halt so weitermachen werden. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, also die haben durchaus ein paar ja, gute Marken am Start. Die haben, also Atari jetzt, die haben durchaus ein paar Spiele am Start, wo ich denke, da könnte noch was von kommen. Nicht zuletzt jetzt bald das System Shock Remake für die Konsolen. Ich wünsche denen alles Gute. So, ne? Also da könnte echt, da könnte ein kleiner, schmucker Publisher raus. Mhm. Also ist ein kleiner, schmucker Publisher schon im Vergleich zu sowas wie, keine Ahnung, großen drei Konsolenmarken, Ubisoft, EA und so weiter. Aber die könnten sich gut aufstellen. Wenn die jetzt, ich sag mal, ein gutes Händchen für Produkte haben, dann werden wir, glaube ich, einige schöne Spiele von denen bekommen können. Ja. Infogrames ist zurück. Wer hätte es gedacht? Was noch nicht zurück ist, ist bisher Silksong. Da ist uns schon lange ein Lebenszeichen von verlustig gegangen. Und Connor, du hast die steile These aufgestellt, dass es bald gezeigt werden könnte oder dass es zumindest bald etwas gibt, wo die nächste Möglichkeit besteht, wo man was von dem Spiel sehen könnte. Was ist das?
Ja, und zwar 29. April, 19 Uhr deutsche Zeit. Xbox bringt ihr ID at Xbox Showcase wieder zurück. Da hatten wir letztes Jahr zum Beispiel so illustre Titel wie Axiom Verge 2 Update zu Vampire Survivors. Und ich habe eine kleine Gaming-Verschwörungstheorie mittlerweile diesbezüglich. Und zwar glaube ich,
okay,
dass einfach Silksong nie rauskommen wird. Und das wissen auch alle, die irgendwelche Live-Shows machen. Aber die wissen halt auch, es schalten wahrscheinlich ein paar tausend Leute nur ein, um zu sehen, ob es dabei ist. Und so günstig kriegt man nie wieder Zuschauer und halt Fokus auf andere, wahrscheinlich gute Spiele. Ich glaube, das kommt nie. Aber ich glaube, wenn Team Cherry nicht möchte, dass vor ihrem Studio bürgerkriegsähnliche Zustände anschließend herrschen, dann sollten wir spätestens da was sehen oder diesen Sommer. Weil, ja, ich bin gespannt. Sie haben ja schon ein paar Titel angekündigt, die dabei sein werden. Zum Beispiel Dungeons of Hinterburg, falls ihr das noch was sagt. Das ist ja,
ja klar.
Genau. Dann sollte es noch mehr zu 33 Immortals geben. Lost Records Rage and Bloom, da ist bereits diese Woche der Trailer aus Versehen geleakt worden. Mhm. Und Xbox Wire schrieb, es gibt Updates zu Vampire Survivors. Oh.
Ach, liebe Zuhörer, wenn ihr das zufriedene Gesicht von Connor jetzt noch sehen könntet. Also so zufrieden kann ein Mensch nur werden, wenn man den absoluten, ich weiß gar nicht, wie heißt das dann in der Esoterik, so einen Zen-Zustand erreicht hat. Also der hat jetzt 15 Jahre lang auf einem einsamen Berg auf einem Fuß stehend meditiert und ist jetzt transzendiert. So sah es gerade aus. Mhm. Vampire Survivors, Updates, das freut den Connor
natürlich.
Ja, ID at Xbox Digital Showcase in Kollaboration mit IGN am 29. April. Im Internet, ich sag mal, nach der vergangenen Nintendo Nindies Direct gab es viele Leute, die dann geschrieben haben, so, ja, ey Leute, was habt ihr euch denn da eingebildet, dass das Spiel da ist? Das ist doch viel zu groß für ein Nindie Direct. Das ist doch mittlerweile ein Spiel, das kommt in eine normale Nintendo Direct. Das Argument kann man natürlich jetzt hier auch führen. Ne? Also ich glaube, zuletzt, als wir es gesehen haben, war es tatsächlich auf der E3-Nicht-E3 2022 bei der Xbox-Präsentation, wo Phil Spencer vollmundig gesagt hat, ey, innerhalb eines Jahres werdet ihr alle diese Spiele spielen können. Stellt sich heraus, natürlich nicht. So, wir haben zum Beispiel jetzt Silksong seitdem auch nicht mehr gesehen. Und also, das wäre natürlich dann jetzt so der Punkt, wo ich dann denke, eigentlich würde Microsoft, wenn die noch die Marketingrechte, die Werberechte an dem Titel haben, das glaube ich gerne eher zu der Nicht-E3-Zeit im Juni zeigen. So wäre meine Vermutung. Und ich glaube auch, weil die ja schon ein paar Spiele hier angeteased haben, wenn es da wäre, dann hätten die das auch da reingeschrieben. Also den Marketing-Coup und die Einschaltquoten, die hätten die sich, glaube ich, nicht entgehen lassen.
Nichtsdestotrotz, wenn man ganz oft das Wort Silksong und Wear untereinander sehen will, dann muss man einfach nur beim Livestream den Chat einschalten.
Ja.
Weil ich glaube, es werden nur diese zwei Wörter in die Tastaturen der Welt gehämmert. Es gibt quasi nur diese zwei Wörter in diesem Zeitpunkt, wenn man diesen Livestream guckt.
Wo Silksong? Fragezeichen. Tja. Ja, mal gucken. Vielleicht sehen wir am 29. April was. Und wenn Silksong nicht dabei sein sollte, dann ist es im Endeffekt trotzdem, glaube ich, eine Sache, wo man einige interessante Indie-Spiele sehen dürfte. Ich gucke gerade noch mal 19 Uhr, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mhm. Nach der mitteleuropäischen Zeit. Ja, 19 Uhr. Ja, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall im Podcast darüber sprechen. Das heißt, ihr werdet in der nächsten Episode was dazu hören. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob Silksong tatsächlich dabei war, ob es nicht dabei war, was wir sonst noch gut fanden oder vielleicht auch nicht so gut. Und ich würde jetzt mal kurz zu einer anderen Nachricht übergehen, die da nicht direkt mit reinspielt, aber weil wir schon IGN als Partner da drin haben. E3 ist tot, haben wir davon berichtet. Die große, Branchenmesse mehr oder weniger, die über Jahre eigentlich immer so das Weihnachtsfest der Videospielfans gewesen ist, wo neue Trailer, neue Spiele angekündigt und gezeigt worden sind. Wo es Anspielstationen in Los Angeles gab, wo die Fachpresse vor allen Dingen dann auch ihre Eindrücke schildern konnte zu den Demos, zu den Spielen, die da spielbar waren, ist Geschichte, gibt's nicht mehr. Allerdings haben wir jetzt schon mehrere Sachen, die sich abzeichnen, die ungefähr in den gleichen Zeitrahmen fallen. Nämlich so, ich sag mal Anfang Juni, ist meist so um den 10. Juni herum gewesen. Und IGN hat jetzt durchsickern lassen, beziehungsweise angekündigt, dass sie IGN Live quasi so ein bisschen als Ersatz für die E3 positionieren wollen, wo es dann Möglichkeiten geben wird, dass man, jetzt muss ich mal eben gucken, zwischen dem 7. und 9. Juni diesen Jahres durchaus ein paar Demostationen haben wird in Kollaboration mit diversen Spielestudios, Spielepartnern. Und wo man dann halt Sachen auch anspielen können wird. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, inwieweit das tatsächlich komplett offen sein wird. Also ob man da als Gast, einfach als Otto-Normalverbraucher, wie man so schön sagt, oder Otto-Normalverbrauchende Person da auftauchen kann. Oder ob das auch eher nur so für die Fachpresse ist, wie ja eigentlich die E3 ursprünglich war. Das wird hier jetzt nicht ganz klar raus. Ja, man muss jetzt natürlich gucken. Noch sind da nicht so viele Firmen, die daran teilnehmen. Hier steht jetzt Amazon, Atari, Netflix und Square Enix. Amazon, ich bin mal gespannt. Also deren Videospielsparte ist ja in den letzten Monaten, / Jahren durchaus nicht durch die beste Presse bekannt gewesen. Square Enix, bin ich mal gespannt, was da als nächstes kommt. Wir werden, glaube ich, jetzt noch nicht unbedingt Final Fantasy VII den finalen Teil da sehen. Netflix eher bei kleinen Spielen aufgestellt. Atari haben wir gerade schon drüber gesprochen. Es soll drum zu noch einige Sachen geben. Live-Podcasts, Videopanels, Panels im Allgemeinen. Ja, und da bin ich mal gespannt. Es soll halt so ein bisschen diesen Charakter der E3 behalten. Und es ist auch klar, es wird wieder ein Day of the Dev geben. Am 7. Juni, Future Game Show am 8. Juni, die PC Gaming Show am 9. Juni. Und Microsoft, hatten wir schon von berichtet, wird sehr wahrscheinlich auch an dem gleichen Wochenende, das ist meistens auf dem Samstag gewesen, meine ich, oder war es der Sonntag?
War ein Sonntag.
Der Sonntag war es, ne? Auch ein eigenes Event nochmal veranstalten. Und dann gibt es natürlich noch das Summer Game Fest von Jeff Keighley. Also es zeichnet sich ab, liebe Leute, dass wir so eine nicht E3 dieses Jahr haben werden. Was ich ja gut finde, denn ich hatte mir dafür schon so ein bisschen den Urlaub eingeplant.
Ah, pfiffiger Typ. Ich fand das ein bisschen eine kurzfristige Ankündigung, wenn man das wirklich in Persona machen möchte. Ist aber jetzt auch letztendlich die Frage, wie groß macht man es und inwieweit tritt man auch zu den Summer Game Fest von Jeff Keighley in Konkurrenz? Und was hat man da letztendlich zu zeigen? Aber ich glaube, das ist auch vielleicht mehr so eine Sache, wo der Preis letztendlich auch entscheidend ist. Weil ich glaube, Jeff macht das ja auch nicht nur, weil er Gamer durch und durch ist und for the players. Der macht das ja auch für den schönen Mammon und sei ihm ja auch gegönnt. Er hat damit ja auch eine Menge geraffelt, keine Frage. Mal gucken, ob es überhaupt genügend Spiele gibt, die man da so untereinander aufteilen kann. Aber ich bin gespannt, warum nicht?
Ja, ich auch grundsätzlich. Ich bin nicht abgeneigt. Ich werde keine Möglichkeit haben, da abzuhängen, falls es tatsächlich für die Öffentlichkeit auch gedacht ist. Aber auch da brauche ich das nicht wirklich. Und wie gesagt, wenn ich mir die E3-Pressekonferenzen der letzten Jahre dann irgendwie reinziehe, es war immer irgendwie schön, sich dann zusammenzusetzen. Vielleicht gibt es ja auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, dass man da das so macht, mit ein bisschen Trashfood, mit Freunden dann zusammensitzen und das Ganze ein bisschen genießen. Dafür muss das dann ja nicht irgendwie on the showfloor sein, in irgendeinem so einer Veranstaltungshalle oder sowas, weil davon kriegen wir eh nur bedingt was mit. Aber die Präsentation und die Streams und die Livestreams, die machen ja trotzdem Spaß. So, Silksong hatten wir. Wir hatten die E3-Ankündigung. Wir kommen zurück nach Deutschland. Und zwar gab es in Deutschland den Deutschen Computerspielpreis. Das heißt, es sind Preise vergeben worden für diverse Kategorien. Unter anderem natürlich auch bestes deutsches Spiel. Connor, was kannst du uns da berichten?
Ich habe mal nur so ein, zwei Überraschungen rausgezogen. Die erste Überraschung, bestes deutsches Spiel, Everspace 2 aus Hamburg, hatte ich gar nicht auf der Kette. Dann weiterhin überrascht, und zwar, das Spiel ist somit quasi in meinen Gaming-Schocktober gerückt, ist Ad Infinitum. Das hat nämlich gleich 4 Preise gewonnen.
Beste Story.
Beste Story, Audiodesign, den Nachwuchspreis und das Debüt. Und wie hätte es auch anders sein können, wenn es Deutscher Computerspielpreis heißt, dann muss natürlich auch Baldur's Gate 3 was gewinnen. Ne? Bestes internationales Spiel haben die bekommen.
Ne? Ja, also du willst damit sagen, die haben diese Kategorie nur gemacht, damit die auch Baldur's Gate da prämieren konnten?
Ja, also internationales Spiel gab es ja auch. Ich meine, vorletztes Jahr hat auch Elden Ring gewonnen. Und die haben, glaube ich, jetzt mittlerweile einen guten Drive gefunden, weil ich habe noch keine Memes gesehen, obwohl es schon ein paar Tage her ist. Es gab ja mal eine Zeit lang dieses Bild im Internet von Dorothee Bär, wie sie doch mit ihrem sehr komischen Outfit und einem Laserschwert und einem Wookie vor dieser Fotowand gestanden hat. Also ja. Ich glaube, sie haben es jetzt mittlerweile so ein bisschen den Dreh bekommen, dass man da eine ernstzunehmende Veranstaltung sehen kann.
Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde das super, dass es sowas gibt. Ne? Und natürlich hat das nicht den Charakter von irgendwie den Game Awards oder sowas. Ich glaube, das Ganze soll auch gar nicht so diesen Event-Faktor haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben die Leute, es gibt ja auch ein paar Fotos zur Veranstaltung selber, da durchaus echt Spaß bei gehabt. Man muss dazu sagen, es liegt ja auch immer ein bisschen dran, was wird in Deutschland produziert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, so Everspace, dass du sagst, hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist ein Spiel, ich habe mal gerade nachgeguckt, was im unteren 80er-Bereich so bei den Review-Aggregator-Sites, also so OpenCritic, Metacritic liegt. Also ein gutes Spiel, aber zum Beispiel Ad Infinitum hat gar nicht so gute Wertungen gekriegt. Also es ist eher so im 60er-Bereich. Ne? Also auch das jetzt kein total schlechtes Spiel, bestimmt nicht. Sorry, liebe Zuhörenden. Man muss halt immer gucken, welche Studios gibt es in Deutschland, welche Spiele werden in Deutschland produziert. Und was kann man dann da auch durchaus prämieren? Ne? Baldur's Gate, kein deutsches Spiel, muss es ja auch nicht. Internationales bestes Spiel geworden. Aber ich müsste mich tatsächlich an bestimmten Punkten noch mal so ein bisschen damit auch auseinandersetzen. Gab es tatsächlich Besseres oder nichts Besseres? Ne? Das ist halt wie bei den Oscar-Verleihungen, wenn man sich so ein paar Jahre der letzten Jahrzehnte anguckt, wo man sich denkt, ey, der Film hat bester Film gewonnen. Und im Endeffekt ist das dann so eine Sache, guckt man sich die anderen Veröffentlichungen in dem Jahr an, dann muss man sagen, okay, ja gut, aus Ermangelung von besseren Alternativen ist das dann so. Ja, nichtsdestotrotz, guckt euch mal an, was da alles so gewonnen hatte. Ich weiß nicht, ist dir neben Everspace Ad Infinitum noch irgendwie was hängen geblieben oder wo du sagst, das interessiert dich noch?
Eher weniger. Ich war überrascht, dass ja, weil der deutsche Gaming-Markt ist auch nicht sonderlich groß. Ich war überrascht, dass Fall of Porcupine nichts gewonnen hat.
Mhm.
Und ich hatte mich jetzt erstmal nur auf die Gewinner konzentriert. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es wird irgendwann der Tag kommen, da spiele auch ich Baldur's Gate 3. Ne?
Ja, gut. Werden wir halt abwarten. Ich warte mal ab, ob Daniel und du es tatsächlich noch spielen oder vielleicht auch sogar Marco. Wenn ja, bin ich echt gespannt drauf, was ihr sagt, aber das soll jetzt halt nicht wieder so eine Baldur's Gate Sonderepisode da werden, deshalb hören wir damit mal auf. Wir gehen rüber zu Capcom. Capcom in den vergangenen Jahren eigentlich, Ich glaube, da sind wir beide uns einig und Daniel sieht das ähnlich. Ein Publisher, wenn nicht sogar der Publisher, wo man drauf an kann, dass die Spiele immer ein Hit sind. So seit 2017 jedes Jahr einen Kracher rausgebracht, habe ich schon mal darauf hingewiesen. So auch in den im vergangenen Fiskaljahr Street Fighter 6 und auch Dragon's Dogma 2, zusätzlich zu einigen Backlog-Spielen, also älteren, die schon länger raus sind, haben dazu geführt, dass Capcom jetzt für das Fiskaljahr, das am 31. März geendet ist, meistens dauert es dann noch so ein bisschen, bis die kompletten Zahlen dann halt zusammengearbeitet und vorgestellt werden. Ich glaube, bei Capcom, muss ich mal eben gucken, gibt es dann ein Datum. 9. Mai soll es halt vorgestellt werden. Haben aber jetzt schon durchblicken lassen, dass halt die Planung bzw. die vorherigen Schätzungen, was so an Einnahmen generiert worden ist, durchaus nochmal nach oben korrigiert worden sind. Und die sind natürlich sehr zufrieden damit.
Capcom ist aber auch in einer wirklich guten Position, denn die haben vor allem eins, das sind gute IPs, einen konstanten Fluss an guten Spielen, sowohl was das Publikum sagt, aber auch was die Fachpresse sagt. Und ich glaube, deren größten Stein im Schuh wird allerhöchstens Pragmata sein in der nächsten Zeit. Ja, weil die haben Pragmata. Halt diese großen Marken.
Die
haben
Hast du Deep Down gesagt? Ich habe mich, glaube ich, verhört.
Oh, stimmt. Warte mal, war Capcom nicht auch dieses Multiplayer-Spiel von, oder verwechsel ich das gerade mit Deep Down? Mit den Bayonetta-Studio Platinum Games? War das nicht auch ein Capcom-Titel, was so super schnell eingestellt worden ist?
Nee, das war Square Enix. Du meinst Babylon's Fall.
Genau, Babylon's Fall. Also das von daher, Square Enix,
hab ich mir
die, haben, die sind in einer sehr guten und glücklichen Position. Ne? Wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, Exoprimal wird hier, wenn ich das jetzt so richtig sehe, gar nicht genannt. Was heißt das? Ist das Spiel jetzt irgendwie dann nicht so ein Erfolg gewesen? Ich habe es ja nicht gespielt, also von daher kann ich gar nichts dazu sagen, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel ist. Aber irgendwie habe ich den Eindruck zumindest, dass es jetzt auch nicht für totale Furore gesorgt hat, seitdem es rausgekommen ist letztes Jahr. Und unabhängig davon, böse Zungen im Internet teilweise sagen klar, haben die jedes Jahr irgendwie einen Kracher-Titel, weil im Prinzip bedienen die ja fast nur die gleichen Marken. So. Also du hast ganz viel Resident Evil, du hast ganz viel Monster Hunter, du hast ein bisschen Devil May Cry, du hast Street Fighter. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz würde ich aber trotzdem sagen, ist das kein Garant dafür, dass du jedes Jahr ein gutes Spiel hast. Und zwischendurch kommen dann halt auch noch so kleinere Titel raus, wie zum Beispiel Monster Hunter Stories, was den Monster Hunter-Titel zwar trägt, aber gameplay-technisch was ganz anderes ist und auch von der Präsentation her. Du hast aber auch so Sachen, wo die kleinere alte Marken nochmal irgendwie wieder hervorgekramt haben. Ne? Also Ace Attorney, du hast Ghost Trick, Phantom Detective letztes Jahr gehabt. Du hast dieses Jahr ein Dragon's Dogma 2 gehabt, der Nachfolger von einem Kult-Hit, der sich zwar langfristig gut verkauft hat, aber im Großen und Ganzen jetzt niemals damals die Verkaufszahlen von einem Resident Evil oder Monster Hunter. Und wir haben ja jetzt sowas wie Kitsunigami, ne, was ja auch noch angekündigt ist und was definitiv wie nichts aussieht, was die jetzt an großen Marken regelmäßig irgendwie bedienen. Und trotzdem würde ich sagen, das, was die an Spielen raushauen von den großen Marken, ist immer Top-Qualität. Mhm.
So. Wir müssen das
ich hoffe, aber, dass sie das so beibehalten können.
Mhm. Wir müssen das aber jetzt mal so ein bisschen etablieren im Internet. Also, wo Silksong muss abgelöst werden, in jedem Capcom-Livestream durch Wo Dino Crisis.
Ja, also ich meine, wenn du es jetzt davon abhängig machst, welche Marken haben die noch und bedienen die nicht, ne, dann wirst du ganz viele Sachen finden, wo die Leute sagen, Alter, warum kommt da nichts? Du hast einen Mega Man, du hast einen Dino Crisis, du hast einen Okami, das sind alles Serien. Ich persönlich möchte einen Zack & Wiki 2, ne, bloß ohne die Motion-Control-Sachen. Da gibt es einiges. Breath of Fire, warum nicht? Also, ich sag mal so, aktuell JRPGs erfolgreicher als, also so erfolgreich wie jetzt waren die letzten 20 oder 25 Jahre fast nicht. Und zwar nicht nur die großen Marken Final Fantasy und Dragon Quest. Neues Breath of Fire. So, das würde sich gut ausmachen. Zusätzlich zu den ganzen anderen hunderten von Marken und coolen Titeln, die die haben, ne? Darkstalkers, eine Serie, die von vielen Fans im Internet immer wieder bejammert wird, warum da nichts Neues kommt. Also, die könnten natürlich mehr machen. So, das. Ob das dann natürlich so erfolgreich wäre, keine Ahnung. Und ob das dann auch automatisch gute Spiele werden, weil die dann so ein bisschen außerhalb deren Standards sind, keine Ahnung. Pragmata, ich, und deshalb habe ich den Gag ja auch gerade gemacht, ich glaube, das könnte deren neues Deep Down werden. Mhm. Irgendein Spiel, was es irgendwo nebulös gibt oder gegeben hat, aber entweder, wo die nicht genau wissen, was die damit machen sollen, oder was in der Entwicklungshölle irgendwie steckt, weil davon haben wir jetzt auch, ich weiß nicht mehr genau, ja, bestimmt anderthalb Jahre nichts mehr gesehen. Und der letzte Trailer war ja auch sehr nichtssagend. Ein paar coole Einstellungen, aber irgendwie gameplay-technisch konnte man ja gar nichts rauslesen. Also vielleicht ist das so ein Titel, der einfach nicht mehr, da reden wir einfach nicht mehr drüber.
Okay.
Den Eindruck habe ich so ein bisschen. Ja, Capcom. So viel dazu. Wir sind hier, wie ihr merkt, liebe Zuhörende, in einem rasenden Tempo unterwegs und dementsprechend kommen wir schon zum letzten Punkt der News. Ich glaube, das nächste Spiel, über das wir sprechen werden, ist so etwas, womit du gar nicht so viel anfangen kannst. Du bist nicht der größte Persona- oder Shin Megami Tensei-Fan. Ich glaube, mit Atlus an sich hast du nicht so viel zu tun. Aber Metaphor ReFantasio hat endlich ein Veröffentlichungsdatum gekriegt. Und zwar wird es am 11. Oktober 2024 erscheinen. Dazu gab es gleichzeitig ein großes Atlus Showcase. Ich weiß nicht, hast du da mal reingeguckt, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist oder Serien sind, die so, ich glaube, dein Hauptaugenmerk genießen. Hast du dir das Showcase mal angeguckt?
Du hast eigentlich gerade schon den Grund genannt, warum ich es mir nicht angeguckt habe.
Okay.
Metaphor, ReFantasio, Persona,
Oktober Atlus. Erscheint.
Da kommen gerade drei Namen zusammen, die bei mir, ich will nicht sagen böhmische Dörfer auslösen, also ich weiß da schon was mit anzufangen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die Art von meinen Spielen sind, beziehungsweise wage es zu bezweifeln und habe es ehrlich gesagt dann geskippt. Mhm.
Okay, also es sieht, ich sag mal aus, Atlus-typisch, sehr, 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 ja, wie sagt man, stylisch würde man neudeutsch sagen, ne? Also von den Menüs über die Charaktere, über das Aussehen der Welt, der Gegner. Das sieht alles echt super abgefahren aus. Also ich habe echt Bock drauf. Ich hoffe nur, dass es tatsächlich sich weniger stark an Persona orientiert, als es den Eindruck schlussendlich hat, wenn man es dann halt spielt. Also das Gameplay scheint schon noch ein bisschen anders zu sein, aber ich bin echt gespannt, ob das so die nächste große Marke von denen wird, weil Shin Megami Tensei ist klar, Persona mittlerweile noch größer als Shin Megami Tensei, obwohl es früher mal umgekehrt gewesen ist. Das sind ja die großen Marken, für die Atlus so bekannt sind. Viele kleinere Sachen, Atrian Odyssey oder so, das bedienen die ja kaum noch. Und ob das so in die gleiche Riege vorstoßen kann, ob die Leute da genauso warm mit werden, da bin ich echt gespannt drauf. Ich fand den Trailer sau cool. Ich fand das gesamte Design der Welt und der Monster super abgefahren. Ich habe echt wohl Bock auf das Spiel und hoffe, dass es halt ein gutes Spiel wird. Das letzte, ich muss mal eben überlegen, was war das letzte, was ich von denen gespielt habe? Das Persona Remake, das Persona 3 Remake habe ich ja noch nicht gespielt. Ach, das war, oh Gott, wie hieß das nochmal? Shin Megami Tensei Teil war das, meine ich. Also 5 fand ich super. Da kommt ja jetzt die aufgebohrte Version bald raus, aber da gab es ein Spin-off von. Das fand ich nicht ganz so prickelnd, weil es sehr archaisch gewesen ist. Ich bin auf Metaphor ReFantasia echt gespannt. Ja, du hast sonst keine Gedanken mehr dazu, Connor.
Nee.
Du willst schnell fertig werden mit dem Podcast, ne?
Nee, ich.
Deshalb hältst du mit deinen ganzen Hot Takes zurück hier, mit deinen ganzen, ja, ich sag mal, kontroversen Meinungen.
Also meine kontroverseste Meinung bezüglich Metaphor ReFantasio ist, der erste Trailer, da haben die einfach gesagt, ja, da ist der dabei, der war schon mal bei Persona. Und dann haben wir den, der war auch schon mal bei Persona. Und dann haben wir den, ach, und der war schon mal bei Shin Megami Tensei. Und das ist mir noch hängen geblieben. Und ich habe mir gedacht, ach, guck an, sag mir, dass es ein Atlus-Spiel ist, ohne
mir zu sagen,
dass ohne es ein Atlus-Spiel mir zu sagen, ist. Dass es ein Atlus-Spiel ist. Weil sie haben ja auch schon diese Menü oder diese Kontextmenüs alle gezeigt. Das sieht schon sehr verdächtig nach Persona aus oder nach der Person, die diese Menüs gestylt hat. Also es gibt da keine Überraschungen für mich. Von daher, ja, am 11.10. werde ich was spielen, aber sehr wahrscheinlich nicht Metaphor ReFantasio. Heißt das
ja,
so?
Das, also hätte mich
Fantasio jetzt oder Fantasio, wie nennt man es?
Ich kann es jetzt gerade gar nicht genau sagen. Re-Fantasio, keine Ahnung. Kann ich dir gerade gar nicht sagen, wie man es am besten oder richtig ausspricht. Liebe Zuhörer, wenn ihr es wisst, schreibt uns fflpodcast@gmail.com. Connor wird dadurch weiser, wenn ihr ihm schreibt. Noch weiser, als er grundsätzlich schon ist.
Schickt am besten
eine Sprachnachricht. Oh, bitte keine Sprache an mich. Nein, bitte keine Sprachnachricht. Schreibt Lautschrift. Connor kann Lautschrift lesen.
Absolut.
Ja. So, damit sind wir auch mit den Neuigkeiten aus der Videospielbranche schon fertig. Und wir kommen ganz kurz zu einem Gerücht bezüglich dem, ich weiß gar nicht, ob es das nächste Assassin's Creed ist, einer der 5 Assassin's Creed-Teile, die aktuell in der Entwicklung sind. Assassin's Creed Hexe, ein Assassin's Creed, was so im 16. Jahrhundert irgendwo, ich sag mal, in Deutschland spielen soll. Das soll so ein bisschen das Zeitalter der Hexen, der Hexenverbrennung und des Hexenhammers, wie man so schön sagt, sein. Was ich vom Setting erstmal super interessant finde, weil ich mich so nicht dran erinnern könnte, in den letzten Jahren irgendein Spiel gespielt zu haben, was so diesen Fokus dann auch hatte. Also ein bisschen Mittelalter, klar, aber dann genau dieses Zeitalter und scheinbar geht es dann auch genau um diese Hexenprozesse und sowas, ist mir jetzt gerade nichts geläufig. Ich bin erstmal irgendwie vorsichtig gespannt. Jetzt sagtest du schon im Anfang, Tom Henderson hat aus nichts wieder einen einseitigen Artikel gestrickt, Connor.
Ja, und diesmal hat er es geschafft zu sagen, ja, also ich habe Gameplay gesehen oder ich habe Gameplay, aber ich darf es euch nicht zeigen, ich habe es versprochen, aber hier eine ganze Internetseite voller Informationen und Leaks. Und
ich habe es gesehen, ich weiß, wer es war, aber ich sag's nicht.
Ja, genau. Und er sagt, es ist immer noch in Early Development. Er hatte eine Sequenz gesehen oder eine Sequenz beschrieben bekommen, in dem der Charakter in die Haut einer Katze geschlüpft ist oder seinen Geist in diese Katze transformiert hat, die dann durch das Umwerfen einer Flasche einen Gegner betäubt hat. Und es soll wohl eine linearere Struktur geben. Seine Quelle sprach ebenfalls. Und das finde ich ehrlich gesagt in diesem Kontext mit diesem Hexensystem wirklich ein smartes Ding. Und zwar das sogenannte Fear-System. Dass das, was du machst, wohl Auswirkungen darauf hat, wie Leute auf dich reagieren. Ich bin da durchaus gespannt drauf, zumal wenn Tom Hendersons Leaks alle stimmen, dann soll ja das nächste Assassin's Creed, was ja dann Red sein wird, soll dann ja wieder größer werden. Und hier haben sie ja schon gesagt, es soll ein etwas kleineres Spiel werden, weil nicht jedes Spiel, so steht es im Artikel, nicht immer 150 Stunden haben muss. Und das weiß ich durchaus zu begrüßen.
Mhm. War ja auch, glaube ich, etwas, was bei Assassin's Creed Mirage einigen Leuten durchaus jetzt erstmal im Vorfeld gut gefallen hat, dass sie das so machen. Aber irgendwie auch Assassin's Creed Mirage, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen waren, ich glaube jetzt erstmal nicht schlecht, aber irgendwie auch da der große Splash, wie man sagt, scheint da irgendwie ausgeblieben zu sein. Das ist jetzt nicht so, dass da im Nachgang noch unglaublich viel von gesprochen wird. Und wir hatten ja damals, als die dann, ich weiß gar nicht, das 10- oder 20-minütige Gameplay-Reveal zum Spiel dann gezeigt hatten, auch hier im Podcast schon gesagt, klar, das ist irgendwie jetzt so ein DLC-Paket, was ursprünglich eigentlich für Assassin's Creed Valhalla geplant war, was die zum eigenständigen großen Spiel jetzt irgendwie ausgebaut haben und dementsprechend nicht ganz so groß ist wie Valhalla oder Odyssey vorher. Aber es sah technisch auch so ein bisschen rough aus. Und das Gameplay, es war ja so back to the roots Assassin's Creed, wie es früher war, bevor es halt dieses Open-World-RPG-System mehr oder weniger bekommen hatte. Das war mir dann irgendwie zu archaisch, muss ich sagen. Und da hoffe ich, dass zumindest das Gameplay jetzt von Hexe irgendwie dynamischer wird. Mhm. Auch grundsätzlich die Idee zu sagen, wir machen ein nicht ganz so großes Assassin's Creed, es wird etwas linearer, habe ich grundsätzlich gar kein Problem mit, fände ich eher gut. Aber ich muss erstmal wirklich dann halt schnallen, wo verändern die auch das Gameplay. Ich brauche nicht dieses RPG-System aus Origins, aus Odyssey oder was war das letzte? Valhalla. Valhalla. Aber es muss auch ein bisschen mehr sein als das klassische Assassin's Creed aus den Teilen davor. Also da ist mir das dann echt ein bisschen zu rigide. Das muss ein bisschen mehr Immersive-Sim-artig werden, finde ich. So, dann bin aber ich aufgrund des Settings und dann wegen des Gameplays auch wohl dabei.
Und wie du schon bereits sagtest, ich finde das Setting, finde ich super cool, weil es halt,
ja,
also du hast schon überlegt, ob dir was einfällt. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt und das spricht eigentlich für Setting, weil uns nichts einfällt, weil es dann ja echt ein unverbrauchtes Setting ist. Und das finde ich
ja,
allein schon deswegen. Und ich finde das Zeitalter sehr cool, da kann man eine Menge mitmachen. Ich finde diese Hexen-Thematik ist auch zumindest so für meinen Gaming-Gusto, was ich bisher gespielt habe, immer noch sehr unverbraucht und gerne.
Ne? Ja, vielleicht machen sie auch ein Crossover mit Bayonetta.
Oh, bitte nicht.
Nein, wird auch nicht passieren, aber es wäre irgendwie witzig. Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, es soll für die Assassin's Creed Infinity Plattform kommen. Das ist ja dieses große, ominöse Ding, wo Ubisoft scheinbar alle Assassin's Creed-Spiele unter einen Hut bringen wird. Irgendwie so ein Hub-System für online oder es ist ja noch gar nicht hundertprozentig klar, was es da genau werden soll. Das heißt, auch da wird es noch dauern. Ich glaube, was haben sie hier gesagt? 2026?
Mhm. 2026.
Genau, ne? Also das wird noch dauern. Aber wie wir ja wissen, Connor, ich behaupte mal, 1,5 Jahre bevor es erscheint, also bevor es dann gesichert erscheint, wird es ein ganz zufälliges Leak geben, einen ganz zufälligen Leak geben, weil irgendjemand auf dem Konzert aufs Klo geht und dann quasi direkt auf der Anrichte neben der Toilette steht ein Laptop, auf dem läuft dann halt zufällig der Trailer für Assassin's Creed Hexe.
Ja. Wie sollte es nahezu anders möglich sein? Ne?
Ubisoft kann nur diese Art Werbung machen oder diese Art Reveal, glaube ich.
Wo du aber gerade sagtest, auf Toilette, und da hat irgendwer zufällig was laufen lassen. Weißt du, wie damals eins der letzten Tomb Raider-Spiele geleakt worden ist? Das ist eine ähnlich bekloppte Geschichte.
Ist mir jetzt gerade nicht mehr präsent, so, wenn du es vielleicht erzählst.
Ich hau's jetzt einfach mal raus, deswegen deine Toilettengeschichte ist gar nicht so unwahrscheinlich. Eins der letzten Tomb Raider-Spiele ist nämlich dadurch geleakt worden, dass irgendein Typ oder irgendein Mitarbeiter eine offizielle Präsentation sich angeguckt hat, auf dem Laptop, in der U-Bahn.
Ja.
Und irgendwer hat ein Foto gemacht. Also von daher, die Toilettengeschichte mag jetzt unwahrscheinlich klingen, aber wir hatten schon Aufnahmen aus der U-Bahn. Alles ist möglich heutzutage.
Ja, ich meine, also gerade bei Ubisoft, eigentlich alle Titel sind ja irgendwie auf solche merkwürdigen Arten geleakt worden. Ne? Auch im Flugzeug irgendwie jemand, der sich einen Trailer angeguckt hat, irgendwo ist was stehen gelassen worden mit vergessenen Daten und bla bla bla. Mal gucken, ob das hier auch wieder einen ähnlichen Zufall, und ich mache jetzt große Anführungszeichen quasi mit meinen Fingern, mit einem ähnlichen Zufall dann tatsächlich das erste Mal gezeigt wird. Ja, wir sind schon am Ende auch der Gerüchte angekommen, denn wir haben diese Woche nur eins. Wir können die Tür zur Gerüchteküche wieder schließen, Connor, und kommen tatsächlich schon zum Ende des Podcasts. Und ich muss sagen, das, was Daniel, nachdem er ja 3-4 Wochen mal im Urlaub gewesen ist und dann nicht dabei war und nach seiner Rückkehr dann auch mal attestiert hat, wenn Daniel nicht dabei ist, sind die Episoden kürzer.
Verdammt. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran es liegt.
Ich kann es ja auch nicht sagen.
Verdammte Axt.
Also, per Ausschlussverfahren könnte man natürlich jetzt irgendwie darauf kommen. Also, Daniel ist dabei, lange Podcast-Episode. Daniel ist nicht dabei, kurze Podcast-Episode. Ja klar. Ja, warum sind wir da noch nicht eher drauf gekommen? Muss was mit Mondphase und Horoskop zu tun haben.
Absolut. Aber ich würde sagen, uns gesteht einfach das gelbe Trikot des Gaming-Podcasts einfach zu. Ne?
Ist nun mal. Weil wir so schnell sind, oder was?
Ja.
Ja, was heißt das? Haben wir dann auch Podcast-Doping betrieben?
Verrat's keinem, aber vielleicht. Was ist denn eigentlich Podcast-Doping? Was ist verboten? Prime? Von
Prime.
Ey, das habe ich letztens.
Ja, hier. Gamerfuel.
Gamerfuel, Level Up Gaming Booster.
Oh Mann.
Und die Gönnergy, wo ich als Mitte 30-Jähriger bis letztes Jahr wirklich gedacht habe, das heißt Gönngri, weil es ja so geschrieben wird.
Gönngri?
Ja, es wird ja Gönngri geschrieben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist aber ein ziemlich beschissener Name, bis irgendwer mal sagte, nee, das heißt Gönnergy. Und dann war ich so, okay, ne? Prime habe ich letztens probiert,
das schmeckt viel
scheiße.
Ja. Ja, ist aber bei Kindern, und also was bei Kindern natürlich nicht, aber bei Jugendlichen mega angesagt. Keine Ahnung warum. Ist der absolute Kracher. Also, hat vielleicht was mit dem Alter zu tun, vielleicht mit irgendwie Geschmacksknospen, die sich dann noch abnutzen müssen bei Kindern oder so, ich weiß es nicht genau. ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube, da würde ich dann auch lieber ungedopt spielen. Mhm. Also, ich lehne mich mal aus dem Fenster, Connor. Ne? Also, wir haben ja durchaus unseren Anteil an From Software Games gespielt und besiegt. Wir haben auch durchaus andere schwere Spiele schon irgendwie hinter uns gebracht und ja, ohne jetzt angeben zu wollen, das ging alles ohne Prime und Gönnergy.
Ja.
Trotz unseres Alters. Noch haben wir es nicht nötig.
Nein, wir sind geistig noch fit. Die Daumen sind noch
naja, gut geölt. Naja, das weiß ich nicht, aber.
Ne? Die Daumen das, ja. Das knarzt das noch nicht beim Fall. Bewegen. Also von daher.
Das stimmt. Kann alles noch kommen. Vielleicht müssen wir dann auch auf irgendwelche Doping, Gamer-Doping-Sachen zurückgreifen. Oder wir brauchen so ein Gaming, also quasi das Äquivalent von so einem Gaming-Rollator. Irgendwelche Zusätze für die Controller dann.
Ich hoffe, irgendwann ist ja der Zeitpunkt gekommen, wo, wenn man im Altersheim ist, das Gaming immer noch so ist wie heute und dass das auch alles noch verfügbar ist, damit man nämlich all das nochmal nachholen kann, was man in der Zeit, wo man gearbeitet hat, um sich Geld für Spiele zu erwirtschaften, zu besorgen, nicht spielen konnte, weil man ja immer noch weiterhin arbeiten musste, um sich die nächsten Spiele zu kaufen. Ne?
Ja, es ist das alte Dilemma. Ne? Also entweder viel Arbeit, keine Zeit für Videospiele, man kann sich die dann kaufen, aber nicht spielen, oder wenig Arbeit oder keine Zeit, dementsprechend kein Geld, aber viel Freizeit, aber keine Videospiele, die man kaufen kann.
Homer Simpson hat mal so schön gesagt, ich habe 3 Kinder und 0 Geld, ich hätte lieber 0 Kind und 3 Geld. Ne? Also von daher, auch dieser Mann, er war uns seinerzeit voraus.
Ja, auf jeden Fall. So, in diesem Sinne kommen wir zum Ende des Podcastes. Connor, ich bedanke mich bei dir. Es war mir wieder eine Freude, dass wir eine Episode aufnehmen konnten. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Gerne, gerne. Ja, war eine gute Folge.
Ja, würde ich auch sagen. Kurz, knapp, prägnant. Final Fantasy VII Rebirth ist endlich abgeschlossen. Ich hoffe, Daniel wird nicht nächste Woche noch einen einstündigen Monolog halten, was er vom Spiel gehalten hat. Vielleicht doch, also Daniel, wenn du das hören solltest, schöne Grüße natürlich. Und es sei dir zugestanden. Und die Zuhörenden können ja auch immer vorspulen. Ne? Also von daher, ich glaube, das ist dann verschmerzbar. Nichtsdestotrotz, besten Dank dir. Besten Dank auch an euch, liebe Zuhörende. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Episode. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das tun unter ffelpodcast@gmail.com. Einfach eine E-Mail hinterlassen. Wir sind immer gespannt auf eure Gedanken. Ihr könnt natürlich auch über Instagram und Facebook unter dem Handle Extrafreunde mit uns in Kontakt treten. Über Mastodon könnt ihr uns finden, @extrafreunde. Wir sind auf dem Server @social.cologne zu finden. Wir sind auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify vertreten und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da ein Review, eine Bewertung hinterlasst. Egal, ob es Sterne oder sonstige welche Artikel sind, die da angeklickt werden müssen. Gerne natürlich auch in schriftlicher Form. Wir würden uns darüber freuen. Das hilft unserer Sichtbarkeit in den jeweiligen Podcast-Portalen. Auf anchor.fm/ffel könnt ihr sehen, wo es uns noch überall zu hören gibt. Und wie immer bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als tschüss und bleib extra freundlich. Und ich übergebe die letzten Worte an dich, Connor.
Und Überraschung kommt. Die Überraschung kommt. Manuel, wir kennen uns jetzt schon seit einiger Zeit und ich habe da eine Frage an dich. Wollen wir nächste Woche eine Runde Magic spielen?
Connor, das ist eine Überraschung, die mich wirklich aus den Latschen haut. Da werden wir gleich abseits des Podcasts mal drüber sprechen. Liebe Zuhörende, wenn ihr wollt, dass Connor einmal Magic spielt, also Magic the Gathering, das Trading Card Game, wie man so schön sagt, dann schreibt uns eine E-Mail an ffelpodcast@gmail.com, wie ich es eben schon mal sagte, ganz dringend. Vielleicht ist das die Möglichkeit, ihn endlich von seiner Vampire Survivors und Balatro-Sucht zu befreien.
Okay, jetzt sind wirklich meine letzten Worte. Ich muss das spielen. Ich habe mir nämlich das Fallout 4 Commander Deck gekauft. So, tschüss!